Herzlich willkommen, hallo beim Ballesterer Podcast. Mein Name ist Simon Hirt und bei uns geht es heute um Fußballtaktik. Dazu im Studio bei mir ist Emanuel van den Nest. Er ist der Autor der Taktikkolumne Taktik Total im Ballesterer. Gemeinsam werden wir einen Blick auf die Grundzüge der Fußballtaktik werfen und einige Begriffe, die in den Medien immer wieder vorkommen, erläutern. Ich freue mich auf das Gespräch. Bevor wir aber zur Fußballtaktik kommen, möchte ich den neuen Ballesterer kurz vorstellen. Der Ballesterer 169 mit dem Titel Krieg in der Ukraine. Einen kleinen Einblick in diese Ballesterer-Ausgabe gibt uns jetzt Chefreporter Moritz Ablinger.
Mit Ballesterer 169 erwartet euch eine sehr, sehr aktuelle Ausgabe. Leider, wie man dazu sagen sollte. Im Fokus steht der Krieg in der Ukraine. Nicole Selmer, die den Schwerpunkt gestaltet hat, auf Putins Russland geschaut und welche Rolle es in der Welt des Fußballs und in der Welt des Sports spielt. Sie hat sich angeschaut, was sich im ukrainischen Fußball in den letzten 20 Jahren getan hat, was jetzt auf dem Spiel steht. Sie hat mit Ingo Petz gesprochen, der beruflich mit vielen Vereinen und Fans in der Ukraine zu tun hat. Und sie hat sich angeschaut, wie die Fans in ganz Europa auf den Krieg reagiert haben und welche Unterschiede sie dabei feststellen hat können. Außerdem erwartet euch eine Geschichte über Union St. Gilles, die im Vorjahr nach 48 Jahren zurückgekehrt sind in die höchste belgische Spielklasse und jetzt völlig überraschend um den Meistertitel kämpfen. Klaus Wedermeyer, der selber in Brüssel gelebt hat und Union-Fan war, hat die Geschichte geschrieben. Und es erwartet euch ein Nachruf auf Gerhard Roth, den Autor und Sturm-Fan, der Anfang Februar gestorben ist. Den Nachruf verfasst hat mit Martin Bär, ein guter Freund von Gerhard Roth.
Ja, viele spannende Themen warten im aktuellen Ballesterer. Wir widmen uns jetzt dem Gespräch über Fußballtaktik. Ja, hallo Emanuel, schön, dass du heute den Weg ins Podcast-Studio gefunden hast.
Ja, hallo Simon, danke für die Einladung.
Ja, ich freue mich sehr, weil das Thema Fußball und Taktik ist, würde ich sagen, eines, das immer mehr an Relevanz gewinnt. Du machst beim Ballesterer seit vielen Jahren die Kolumne Taktik Total. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie ist es dazu gekommen? Was war da so die Antriebsfeder?
Ja, vor genau 10 Jahren hat die Kolumne begonnen. Mein Interesse für Taktik liegt schon weiter zurück. Relativ lang hat mich Fußballtaktik gar nicht interessiert. Ich habe damit auch nicht so viel anfangen können. Und ich glaube, es war auch eine Ballesterer-Ausgabe, nämlich die zur Fußballtaktik, die mich da ein bisschen in diese Richtung, wo mein Interesse entstanden ist. Da ging es auch um den niederländischen totalen Fußball, den Total Football. Und das habe ich spannend gefunden, weil da Taktik erstens als Taktik und Strategie für ein Offensivfußballspiel, weil man kennt ja oft Taktik als Synonym für defensives Spiel. Also das war früher über die Medien auch immer so der Diskurs oder die Meinung, ja, Taktik heißt meistens was Defensives, defensiver Fußball. Und das habe ich spannend gefunden, aber auch den Aspekt, diese demokratische Eigenschaft oder diesen demokratischen Anspruch, dass quasi der Verteidiger auch stürmen kann. Also diese Positionswechsel, dass auch ein Verteidiger technisch gut spielen sollte und auch mal eine andere Position einnimmt. Das habe ich sehr spannend gefunden. Und dann habe ich mich immer mehr damit auseinandergesetzt und auch ein Buch gelesen, Die Raumdeckung im Fußball von Simone Massali. Da geht es um taktische Grundlagen und auch um Technik, wie verhält sich ein Spieler, wenn er sich freiläuft, wie funktionieren Systeme, wie verteidigt ein Spieler in Unterzahl gegen mehrere Stürmer, so Dinge. Und auch das Thema Kreativität, also dass Kreativität nicht bedeutet, es gibt einen genialen Passgeber, sondern auch der sich freiläuft, trägt er auch seinen Teil dazu bei. Und ja, ich habe mich dann probiert mit einigen Match-Analysen, auch für den Ballesterer bei der WM 2010, glaube ich, war das. Und irgendwann bin ich mit der Chefredaktion dann ins Gespräch gekommen und dann haben wir gesagt, gemeinsam beschlossen, dass ich eine Kolumne schreibe zum Thema.
Was ist denn so das Ziel dieser Kolumne gewesen, als ihr das Ganze entwickelt habt?
Das Ziel war, Fußballtaktik einfach zu erklären. Das einfach zusammengefasst ging es darum, verschiedene Themen aus der Fußballtaktik herauszunehmen, etwa eine Position oder ein Spielsystem oder die Abwehr-Viererkette herauszunehmen und die anschaulich zu erklären. Meistens sind ja auch Beispiele mit Spielszenen dabei. Genau, das war das Ziel.
Du greifst jetzt immer unterschiedliche Aspekte von Fußballtaktik auf, auch mit Beispielen ausgestattet. Gibt es da auch so einen roten Faden, wo du sagst, du hast da begonnen und wenn du diese Kolumne geschrieben hast, dann ist eigentlich alles erklärt?
Einen roten Faden, das ist eine gute Frage. Der rote Faden sind einige Themen, ja, die ziehen sich durch die Kolumnen. Das sind die Spielsysteme, also zum Beispiel ein 4-3-3 oder ein 4-4-2 und 4-4-2 in verschiedener Ausformung mit Raute oder mit zwei Sechsern in der Mitte, aber auch Positionen. Positionen sind sehr oft Thema, weil Positionen, also zum Beispiel der falsche Neuner, das war, glaube ich, die erste Ausgabe. An einer Position kann man zeigen, wie sich Spieler verhalten, bewegen mit dem Ball, ohne den Ball, wie sie vielleicht auch Positionen tauschen und auch in welches Spielsystem sie gut hineinpassen, welche Spielweise dazu passt und welche weniger. Also das war sicher sehr häufig Thema sonst.
Du greifst ja auch oft dann vom aktuellen Schwerpunkt ein taktisches Thema noch auf, oder? Habe ich gesehen bei Brian Clough und Nottingham Forest hast du dann diese Flügelzange analysiert.
Genau, im Vorfeld der Kolumne spreche ich mit der Nicole Selmer aus der Chefredaktion und überlegen dann gemeinsam, welches Thema interessant sein könnte. Entweder ich mache einen Vorschlag oder ich richte mich nach dem Heftschwerpunkt und das hat sich bei Nottingham Forest sehr gut ergeben. Da habe ich dann die Flügelzange thematisiert. Das ist auch ein häufig beschäftige ich mich mit historischen Themen, das finde ich auch sehr spannend. Geschichte der Fußballtaktik und Teams aus den 60ern, aus den 70ern, das kommt auch immer wieder vor. Auch Vergleiche mit heute, mit dem modernen Spiel, sind auch sehr spannend.
Jetzt ist Taktik in den letzten Jahren eigentlich auch sehr populär geworden. Es gibt Fußballblogs, es gibt immer mehr Analysen, Experten gehen zum Fernseher und zeichnen Spielerbewegungen auf. Kommen wir mal ein bisschen so zu Grundzügen der Fußballtaktik. Ja. Gehen wir da vielleicht einige Begriffe durch?
Es gibt verschiedene Arten, ein Spiel zu betrachten. Eine Möglichkeit ist, das Spiel in vier Spielphasen zu unterteilen. Also Louis van Gaal hat dieses Modell entwickelt und er unterteilt das Spiel in die Phase des Ballbesitzes. Also eine Mannschaft besitzt den Ball und hat die Möglichkeit, das Spiel aufzubauen. Die Abwehr der Gegner ist geordert und man kann das Spiel aufbauen mit kurzen Pässen über die Seiten oder mit einem langen Ball auf die Mittelstürmer. Das ist die erste Phase. Die zweite Phase ist die des Ballverlusts. Also die Mannschaft verliert den Ball. Und das als Umschaltmoment, sie verliert gerade den Ball, muss sich erst neu formieren in Richtung Verteidigung und dann stellt sich die Frage, versucht die Mannschaft sofort den Ball zurückzuerobern oder zieht sie sich zurück? Das hängt je nach Spielsituation und davon ab, wo sich gerade der Ball befindet. Und ja, die nächste Phase ist die des gegnerischen Ballbesitzes. Also wenn wir davon ausgehen, dass die Mannschaft den Ball nicht zurückerobern kann, dann formiert sie sich als verteidigende Mannschaft. Meistens ist es so, dass sich Mannschaften mit dem Ball auseinanderziehen. Die Abstände werden größer zwischen den Spielern. Man versucht, die Breite und die Tiefe des Raums zu nutzen. Und in dem Fall, wenn man verteidigt, zieht man sich zusammen, versucht, das Spiel kompakt zu machen, möglichst keine Löcher aufzureißen für den Gegner. Und die letzte Phase ist dann die Umschaltphase nach dem Ballgewinn, wo sich dann die Frage stellt, ja, versucht man schnell zu kontern und die Unordnung des Gegners auszunutzen oder versucht man den Ball einmal in den eigenen Reihen zu halten und geduldig aufzubauen. Das ist jetzt die vier Phasen.
Beginnen wir vielleicht mal mit der defensiven Phase. Mhm. Du hast gesagt, Taktik wird auch oft mehr defensiv betrachtet. Also eine Mannschaft stellt sich defensiv auf in dieser Phase und da gibt es ja, selbst für jemand wie mich, der kein Taktikexperte ist, gibt es eher mannorientierte Deckung oder raumorientierte Deckung. Kannst du das ein bisschen erläutern?
Genau. Diese beiden Begriffe, die hört man ja oft, Mann und Raumdeckung, und es gibt tatsächlich auch beide Formen noch und sehr viele Varianten, die dazwischen liegen. Bei der Raumdeckung geht es darum, dass nicht wie bei der Manndeckung jeder Spieler von einem Gegenspieler immer direkt gedeckt wird, sondern dass versucht wird, die Räume, die für Gefahr sorgen könnten, abgeschirmt werden.
Darf ich da kurz einhaken? Grundsätzlich kann man ja das Spielfeld auch ein bisschen in gefährlichere Zonen und weniger gefährliche aufteilen, oder?
Genau.
Vielleicht da nur ganz kurz, wo sind die gefährlichsten Zonen?
Die gefährlichste Zone ist natürlich rund um den Strafraum. Und in dieser gefährlichen Zone, wenn wir das verknüpfen mit der Raumdeckung, hier ist es so, dass auch Mannschaften, die eine Raumdeckung spielen, die geht dann mehr oder weniger über in die Manndeckung. Das ist, je näher der Gegner mit dem Ball beim eigenen Tor ist, desto näher muss ich den Spieler auch decken. Je weiter weg vom Tor, die weniger gefährlichen Zonen, da können auch riskantere Pässe gespielt werden, riskantere Positionen eingenommen werden. Da funktioniert die Deckung beispielsweise in der Raumdeckung auch so, dass ich einfach versuche, den Passweg abzuschneiden. Also ich stelle mich zwischen dem Ball und dem Gegner.
Beim Defensivverhalten gibt es auch noch zwei Begriffe, die häufig vorkommen. Das eine ist so ein bisschen Kompaktheit einer Abwehrkette und das andere ist auch so ein bisschen dieses Deckungsschatten aufziehen.
Ja, der Deckungsschatten, damit ist gemeint, dass ich den Passweg, also wenn der Gegner den Ball hat und versucht, seinen Mitspieler anzuspielen, ich stelle mich zwischen diesen Gegenspieler und seinen Mitspieler, dann werfe ich einen Schatten und mache somit auch unmöglich oder erschwere ich, dass er den anspielen kann. Und diese Idee ist eben eine zentrale Idee der Raumdeckung, weil dadurch muss ich nicht am Gegenspieler bleiben, sondern kann auch näher zu ihm hin und kann so viele Passoptionen unterbinden gleichzeitig.
Und das Zweite, diese Kompaktheit, weil da frage ich mich immer zum Beispiel, wie groß sollten eigentlich die Abstände zwischen verteidigenden Spielern sein? Was ist eine Kompaktheit?
Ja, da gibt es zur Kompaktheit gibt es unterschiedliche Meinungen, wie groß die Abstände sind. Meistens geht es den Mannschaften darum, den Gegner schwer zu machen, durch die Linien durchzuspielen. also etwa durch die Mittelfeldreihe einen Pass zu spielen oder durch die Abwehrreihe einen Pass hinter die Abwehr zu spielen. Und auch den Abstand zwischen der Abwehr und dem Mittelfeld zu verringern. Dort suchen viele Mannschaften dann auch Raum, versuchen sich dort zu positionieren, um dann einen Pass weiter durch die Abwehr zu spielen. Und ja, die Kompaktheit soll verhindern, dass das geschieht. Und das führt aber auch dazu, gerade in der Raumdeckung, dass dann eine Seite, die gerade nicht, wo gerade nichts passiert, auch vollkommen verweist. Also dass dann gar nichts passiert. Und Mannschaften, die versuchen, diese Kompaktheit einer Verteidigung zu überspielen, nutzen dann oft eine Spielverlagerung und spielen auf die andere Seite, um dort weiterzukommen.
Das heißt, die Abwehrketten verschieben eigentlich oft als Ganzes dann auf die rechte oder auf die linke Seite, je nachdem, wo der Ball auch ist.
Genau, verschieben ist ganz wichtig. Das machen die Mannschaften dann hin zum Ball. Dort, wo der Ball ist und wo das Spielgeschehen ist, verschieben in der Raumdeckung die ganze Mannschaft als Block hin, also auch die Abwehrkette. Und es gibt dieses Prinzip, dass immer der nächste Gegenspieler herausrückt aus dieser Abwehrkette. Also auch aus dieser Kompaktheit löst sich dann ein Gegenspieler, ein Spieler, der direkt vor seinem Gegenspieler steht, der den Ball hat, der rückt hinaus, während hinter ihm seine Mitspieler absichern.
Sind wir da jetzt schon bei diesen berühmten Dreiecken, wo sozusagen immer mehrere Spieler, ich sage nicht synchron, aber doch sehr abgestimmt auf eine gewisse Situation reagieren müssen?
Ja, die Dreiecke werden meistens verwendet eher fürs Offensivspiel. Damit ist gemeint, dass sich ihren Mitspieler anbieten und sich schräg vor, also diagonal vor ihrem Mitspieler, der den Ball hat, aufstellen. Und daraus, ja, wenn man die Linien dann verbinden würde mit drei Spielern, zwei Spieler, die sich schräg freilaufen, dann ergibt sich ein Dreieck. Und das ist auch ein wichtiges Spielprinzip. Da geht die Kompaktheit verloren. Also im Ballbesitz, das sagen viele Trainer und das ist auch die gängige Meinung, dass sich die Mannschaft in die Breite zieht und in die Tiefe zieht. Und Louis van Gaal spricht auch davon, dass möglichst viele Linien gebildet werden sollen. Das heißt, die bei einem 4-4-2 zum Beispiel, diese Ketten, die werden aufgebrochen. Die Spieler lösen sich aus dem Mittelfeld oder aus der Abwehr und bieten sich an, um so gut anspielbar zu sein und auch für den Gegner nicht so einfach zu decken sind.
Das sieht man ja eigentlich häufig auch bei den Außenverteidigern, oder? Dass die dann im Ballbesitz plötzlich zu Flügelspielern werden eigentlich.
Genau.
Wenn wir jetzt bei diesen Phasen im Spiel bleiben, ist die Defensivphase damit erklärt, abgeschlossen? Oder würdest du da gerne noch was dazu sagen? Jetzt in dieser Kategorie der Grundzüge der Fußballtaktik. Ja. Sonst kommen wir nämlich zum nächsten. Meine Frage wäre gewesen, wo gehört eigentlich dieses, was man auch ganz häufig jetzt hört, das Pressing dazu? Ist das dann... Bitte.
Ah, ja. Das Pressing, ja. Das Pressing ist eigentlich fällt in die Phase der Verteidigung. Ja. Okay. Also der Gegner hat den Ball und ist geordnet mit dem Ball. Die eigene Mannschaft ist auch geordnet in der geordneten Defensivformation. Das ist dann auch meistens das System oder die Formation, die dann aufscheint auf dem Fernseher, wenn man sich ein Fußballspiel anschaut. Das sind meistens die Defensivformationen, weil in der Offensivformation mit dem Ball diese Systeme ja dann nicht mehr erkennbar sind, eben dadurch, dass sich die Spieler freilaufen und Positionswechsel betreiben. Es gibt dann Möglichkeiten. Also man kann einen Gegner sehr hoch schon attackieren, wenn der Gegner noch beim eigenen Strafraum das Spiel aufbaut. Angriffspressing oder hohes Pressing ist häufig die Rede. Das machen ja auch viele Mannschaften in den letzten Jahren auch vermehrt. Das ist ja auch in der österreichischen Bundesliga ein Phänomen, dass viele Mannschaften, also Red Bull Salzburg, LASK, der WRC, die waren in den letzten Jahren dafür bekannt, mittlerweile auch Rapid. Sehr üblich ist aber auch einfach, sich etwas weiter zurückziehen und ab dem Mittelfeld zu pressen. Das ist, glaube ich, die gängigste Variante und auch über ein Spiel, über die gesamte Spieldauer auch das, was konditionell, glaube ich, am besten möglich ist. Und die andere Möglichkeit ist Abwehrpressing. Im Prinzip heißt das, ich ziehe mich vor den eigenen Strafraum zurück und warte eher ab und attackiere erst direkt vor dem eigenen Tor.
Letzter Begriff, glaube ich, den ich zur Defensivphase noch stellen will, ist diese Restverteidigung. Ja. Kannst du das noch ein bisschen erklären?
Ja, die Restverteidigung ist im Prinzip die Verteidigung, die, wenn man sich vorstellt, eine Mannschaft greift an und verliert tief in der gegnerischen Hälfte den Ball und der Gegner versucht zu kontern. Und ja, einige Verteidiger, beispielsweise die Außenverteidiger, haben sich mit eingeschalten und sind jetzt zu weit vorne, können da nicht mehr gut eingreifen und es bleiben nur noch zwei Innenverteidiger hinten, vielleicht noch ein defensiver Mittelfeldspieler. Und die müssen sich nun um den gegnerischen Angriff kümmern und sind vielleicht auch in Unterzahl. Das ist dann die Restverteidigung und die funktioniert dann auch unter anderen Gesichtspunkten. Also die müssen sich dann zum Beispiel auch in Unterzahl anders verhalten, als wenn sie jetzt die volle Abwehr-Viererkette zum Beispiel zur Verfügung haben.
Aber hat diese Restverteidigung jetzt einen besonderen Stellenwert, auch weil dieses Angriffspressing sehr populär geworden ist? Oder wieso hört man diesen Begriff jetzt immer wieder? Ja.
Es gibt viele Verteidiger, also Antizipation ist sicher ein wichtiger Begriff in dem Zusammenhang. Also viele Verteidiger, beispielsweise bei Liverpool, Virgil van Dijk, der sehr, oder eine seiner Stärken, er hatte viele Stärken, ist auch, dass er gut erkennt bei Ballverlust, frühzeitig erkennt, wo er den Ball auch klären kann oder den Ball zurückerobern kann, noch bevor der Gegner einen Konter starten kann. Und er auch durch sein gutes Stellungsspiel auch Lücken füllen kann. Und ja, das ist dann sicher eine Eigenschaft, die in einer Restverteidigung dann viel bringt.
Kommen wir zur nächsten Phase, dieses Umschalten. Wie kann man sich das vorstellen? Wie erkennst du das? Was sind die Ziele in dieser Phase auch?
Genau, nach Ballverlust gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, sofort zu versuchen, den Ball zurückzuerobern. Also das ist ja, das Gegenpressing ist der Begriff, der in den letzten Jahren sehr häufig gefallen ist. Eigentlich auch interessant, der Begriff passt gar nicht so gut. Es müsste eigentlich, weil eine Art Konterpressing ist es eher. Also man versucht ja, gegen den Ballbesitz zu spielen. Und die spezielle Situation darin ist, dass der Gegner eigentlich noch gar nicht geordnet ist. Der Gegner hat gerade den Ball gewonnen, vielleicht auch von dem eigenen Tor. Und das ist sicher auch ein wichtiger Punkt, wieso dieses Konzept so erfolgreich oder wieso diese Spielweise so erfolgreich ist. Ist ungeordnet und wenn sich die Mannschaft auch schon im Ballbesitz so gut positioniert, dass sie dann im Gegenpressing sehr schnell den Ball zurückerobern kann, ist sie vielleicht auch schon nah vor dem Tor und kann eine Torschuss herausspielen, ohne den eigenen Angriff aufgebaut zu haben. Also irgendein Trainer hat einmal davon gesprochen, dass das Gegenpressing der beste Spielmacher ist. Die andere Möglichkeit ist, statt dem Gegenpressing, aus welchen Gründen auch immer, also es kann mit der Spielweise zusammenhängen oder auch damit, dass das Risiko geradezu groß ist für eine Mannschaft, sich zurückzuziehen, dann formiert sich halt die Mannschaft wieder, versucht wieder in die Formation zu kommen, ins System und so zu verteidigen.
Bleiben wir noch ganz kurz bei diesem Gegenpressing.
Ja.
Ich habe da gelesen, dass es auch sogenannte Pressing-Fallen gibt, dass es sozusagen Strategien gibt, die Gegner dazu zu zwingen, den Ball auf eine gewisse Position auch zu spielen und dann schnappt die Falle zu.
Ja, genau, die Pressing-Falle ist auch ein Begriff, den man öfters hört. Im Wesentlichen geht es hier darum, dass eine Mannschaft, die ein Pressing betreibt, versucht, einen Gegner oder das Spiel des Gegners irgendwo hinzulenken, in eine Zone, in der die Mannschaft auch den Ball gut zurückerobern kann. Also am häufigsten ist das eigentlich auf den Seiten. Wenn man den Gegner auf die Seite lenkt, besteht weniger Gefahr. Also über die Mitte ist eine Mannschaft ja anfälliger.
Das bedeutet, man stellt die Anspielpositionen in der Mitte möglichst gut zu.
Genau. Also schon vorne, die Stürmer, die attackieren so, dass der Innenverteidiger zum Beispiel den Ball dann zum Außenverteidiger spielen muss. Ohne, ja, sonst müsste er ein großes Risiko gehen und in den meisten Fällen macht er das dann auch. Und ja, dann befindet sich der Ball auf der Seite und auf der Seite stellt dann die Mannschaft eine Überzahl her und versucht dort den Ball zu bekommen.
Was ich da auch sehr spannend fand, ist, dass es ja sogenannte Signale auch gibt, Pressing-Signale ab einem gewissen Punkt, wo dann die ganze Mannschaft weiß, jetzt wird attackiert. Ist das so?
Ja, ich habe es jetzt im Training noch nicht gesehen von Fußballmannschaften, aber es ist definitiv so. Also es wird so trainiert, dass tritt eine bestimmte Spielsituation ein oder hat man einen Gegner an einem bestimmten Punkt in einer bestimmten Situation, dass dann beispielsweise doch das Pressing aggressiver ist, dass man direkt auf den Ball geht. Weil große Teile des Pressings, das ist ja oft ein Missverständnis, Pressing heißt ja nicht einfach draufgehen oder drauflaufen, sondern in einer bestimmten Positionierung, also die Mannschaft als gesamter Block positioniert sich so, dass bestimmte Passwege zugestellt werden. Und sobald die Mannschaft das so im Training auch einstudiert hat, dass jetzt ein Ballgewinn möglich ist, wird das Pressing aggressiver und man geht auf den Ballführenden direkt zu.
Können wir diese Umschaltphase abschließen? Kommen wir zur Offensivphase. Was ist da das Wichtigste?
Ja, das ist wahrscheinlich die komplexeste Thematik und auch die schwierigste, auch für Fußballtrainer und Mannschaften, denke ich. Gibt es ja viele verschiedene Ansätze. Das Positionsspiel ist etwas, das man oft hört, wobei Positionsspiel kann natürlich man kann verschiedene Positionierungen einnehmen. Viele Mannschaften versuchen in Ballbesitz den Gegner auseinanderzuziehen. Also wir haben ja darüber gesprochen, dass die Mannschaften in der Verteidigung kompakt spielen. Und viele Mannschaften versuchen, die Breite des Spielfelds zu nutzen. Also sie spielen sich nach vorne und vor dem Strafraum stehen die gegnerischen Abwehrspieler und man versucht, viele Spielverlagerungen zu machen. Der Gegner verschiebt in der Raumdeckung ja hin zum Ball. Und wenn das öfters hin und her geht, ergeben sich irgendwann Lücken und die versucht man dann mit einem Lochpass zum Beispiel durch die Abwehrreihe, dort wo die Lücke ist, dann durchzuspielen. Es gibt aber auch verschiedene Varianten, wie man überhaupt dorthin kommt. Also lange Pässe beispielsweise hinter die Abwehr oder einen langen Pass auf einen Mittelstürmer, einen robusten Mittelstürmer, der dann ablegt auf einen weiterlaufenden Stürmer oder auf die Seite oder auch mit kurzen Pässen über die Seite, über die Mitte gibt es viele verschiedene Varianten.
Wir sind dann noch bei der Phase des Umschaltens von Offensive zurück auf Defensive. Also es ist wahrscheinlich die Phase, wo die Mannschaft in ihre Defensivformation möglichst schnell kommen sollte, oder?
Genau. Ja, also entweder eben die Möglichkeit, ein Gegenpressing zu starten und oder in die sich zurückfallen zu lassen und selber in die Verteidigungsposition hineinzugehen. Und das interessant auch für eine offensive Taktik im Ballbesitz ist ja, ich habe das einmal auch behandelt in meiner Kolumne, der absichtliche Ballverlust oder absichtlich unter Anführungsstrichen, weil es viele Mannschaften gibt, die mit langen Bällen nach vorne spielen und das auch in Kauf nehmen, dass sie den Ball verlieren und sich dann so positionieren, dass sie diesen zweiten Ball, den Abpraller oder diesen Ball, der dann irgendwo landet, auch wieder einzunehmen und dann ja, schon nahe dem Tor sind und dann eine Torchance noch kreieren.
Genau, das sind dann so ja, kleine Raffinessen, die eintrainiert werden. Standardsituationen sind eigentlich auch wieder ein eigenes Thema, oder? Wird das separat behandelt bei diesen vier, bei den Phasen des Spiels?
Ja, genau. Also Standardsituationen sind ein eigenes Thema. Die sind jetzt außerhalb dieser vier Spielphasen. Bei Standardsituationen gibt es auch verschiedene Varianten. Beim Eckball zum Beispiel kann man auch in der Raumdeckung spielen oder in der Manndeckung. Das ist je nach Mannschaft unterschiedlich. Und beim Freistoß gibt es natürlich auch viele Varianten, wobei sich das schon sehr stark unterscheidet von den Spielszenen im Spielgeschehen, also während das Spiel läuft.
Aber es gibt schon Teams, die besonderes Augenmerk, auch taktisches Augenmerk auf diese Situationen legen und wo dann wirklich, also ich erinnere mich an Island, die mit ihren Einwürfen zum Beispiel wirklich einen Vorteil auch herausholen konnten, oder? Wo das dann eine Zeit lang auch ein bisschen populär war, so quasi mit langen Einwürfen eine Tormöglichkeit herauszuholen.
Ja, es gibt immer wieder Mannschaften, die über Standardsituationen sehr gefährlich werden. Man sagt das, und das zeigt sich auch, ich habe jetzt keine Statistik dafür, keinen Beleg, aber dass Mannschaften, die spielerisch schwächer sind, sich schwerer tun im Spielaufbau und auch weniger Ballbesitzspiel forcieren, dann mit Standardsituationen gefährlich werden und die auch vielleicht aus dem Spiel heraus weniger Torchancen haben, damit viele Eckballvarianten trainieren oder einen Spieler haben, der, ja, du brauchst halt einen Spieler, der auch gut einwerfen kann, dann kann man auch einen Einwurf wirren, wie die Isländer als Eckball nutzen. Ja.
Kommen wir ein bisschen jetzt zur jüngeren Entwicklung auch der Taktik. Was würdest du sagen, sind da so die Dinge, die am bemerkenswertesten sind, wie sich in den letzten, sage ich jetzt mal, du hast vor 10 Jahren diese Kolumne begonnen. Was waren da so die wichtigsten Ereignisse im Taktikbereich?
Ja, da komme ich wieder zu dem Ausgangspunkt, der niederländische Totalfußball, der niederländische totale Fußball. Diese Prinzipien, die habe ich damals, wie ich begonnen habe, mich mit Fußballtaktik zu beschäftigen, auch bei Barcelona gesehen. Also das war ja damals eine Mannschaft, die wirklich über Jahre dominiert hat und auch wirklich schön anzuschauen, also für mich persönlich. Und da waren ja viele Aspekte, die Ajax in den 1970er Jahren umgesetzt hat, halt kombiniert mit dem Tiki-Taka, dem Kurzpassspiel. Die haben hoch gepresst, auch schnell den Ball zurückerobert, wie im Gegenpressing, viele Positionstausch, ein sehr ausgeklügeltes Positionsspiel. Und das war damals eine Mannschaft, die sicher Wegbereiter war für viele, viele Dinge, die jetzt im Fußball selbstverständlich sind. Also auch technisch und auch das Passspiel, das Kurzpassspiel, wie das stattfindet. Das hat sich, glaube ich, über Barcelona damals auch hinweg im europäischen Fußball zumindest etabliert. Und das Zweite wäre das Pressing oder das Angriffspressing, Gegenpressing. Ich glaube, zu der Zeit ist auch das Pressing ein bisschen in der österreichischen Bundesliga damals angekommen. Das war Wacker Innsbruck damals mit Walter Kogler, die damals als Aufsteiger ziemlich für Furore gesorgt haben. Und das war damals in der österreichischen Bundesliga noch ziemlich neu in der Weise. Und das war auch die Zeit, auch wo Jürgen Klopp dann mit Dortmund so erfolgreich war mit seinem Gegenpressing und dem Angriffspressing. Also das waren sicher, und ja, das hat sich ja auch verbreitet im internationalen Fußball.
Ist jetzt nicht auch der Zeitpunkt, wo wir über Red Bull Salzburg reden müssen und ich glaube von Ralf Rangnick auch sehr mitgeprägt, diese taktischen Innovationen, die da stattgefunden haben?
Ja, definitiv. Das hat er ein bisschen später begonnen. Am Anfang hat er Red Bull nicht so recht gewusst, was sie machen. Und mit Ralf Rangnick hat das, das die Pressing-Schule ja Einzug gefunden und die Trainer Und die Spieler werden ja dann auch ausgesucht oder auch ausgebildet mittlerweile. Und auch ja, mit individuell extrem guten Spielern auch noch bestückt, also auch noch die individuelle Klasse dazu. Und seitdem hat Red Bull ja eine ziemlich große Kontinuität und das funktioniert sehr gut und ist, ja, sind auch international erfolgreich damit. Und das hat sicher auch Auswirkungen auf die Spielweise in der Bundesliga, in der österreichischen Bundesliga, weil das ja doch dann viele Teams auch angewandt haben. Und im internationalen Vergleich, das finde ich schon auch spannend, schätze ich die Bundesliga auch, was Angriffspressing, Gegenpressing anbelangt, relativ hoch ein. Und das sieht man immer wieder auch bei internationalen Begegnungen. Also wenn ich mich an den LASK zum Beispiel erinnere, die ja auch international relativ erfolgreich waren, oder der WRC damals in Mönchengladbach mit 4:0 gewonnen hat, also da auch den Gegner überrascht hat mit dem explosiven Umschaltspiel und dem Gegenpressing. Also da hat sich schon einiges getan in den letzten 10 Jahren.
Wie ist denn so einem guten Angriffspressing entgegenzutreten? Also ich erinnere mich an ein paar gescheiterte Red Bull Salzburg-Versuche international, wo dann Teams aufgetreten sind, die einfach durch auch Härte und was ist das Gegenmittel?
Da gibt es verschiedene. Wenn wir von Red Bull Salzburg reden, erinnere ich mich an das Spiel gegen Basel, war das, glaube ich, in der Europa League, in der Endrunde. Und Red Bull Salzburg damals unter Roger Schmidt mit einem 4-4-2 in der Raute, wenn ich mich nicht irre, oder einem 4-4-2, einem relativ engen, also 4-4-2 ohne im Mittelfeld ohne klassischen Flügelspinger. Es ist sehr viel durch die Mitte gegangen. Und Basel hat dann mit Dreier-, Fünferkette gespielt, versucht den Raum in der Mitte dicht zu machen. Und Salzburg hat da keinen guten Weg dann gefunden. Und ja, mit ein bisschen Glück auch, hat dann Basel auch mit Standardsituationen.
Genau, also ich erinnere mich auch, Salzburg war drückend überlegen, ohne aber wirklich viel Torgefahr oder Tore erzielen zu können. Ja.
Das andere, was mir dazu einfällt, ist also auch eine generelle Entwicklung, und daran sieht man auch schön, dass diese Wechselwirkung in der Fußballtaktik, also zwischen Verteidigung und Offensivspiel, also wenn es eine neue Verteidigungsvariante gibt, wenn man das Pressing jetzt als Verteidigung betrachtet, gibt es auch wieder Offensivvarianten. Oder wenn eine Mannschaft etwas gut kann ohne Ball, dann müssen sich die anderen Mannschaften überlegen, was sie mit dem Ball tun. Und wenn Mannschaften hochpressen, dann müssen sich Mannschaften, die Gegner überlegen, naja, wie gehe ich damit um? Spiele ich den Ball hinten raus oder spiele ich ihn weit? Und ich merke schon, dass auch technisch schwächere Mannschaften oder spielerisch schwächere Mannschaften gut den Ball hinten rausspielen. Also sie positionieren sich gut, haben Spieler, die technisch beschlagen sind. Dann gibt es auch Phänomene, dass sich der Mittelfeldspieler nach hinten fallen lässt, zwischen die Innenverteidiger, und versucht, den Spielaufbau von hinten zu unterstützen, damit man gegen ein Angriffspressing bestehen kann.
Jetzt ist es ja aber so, dass, glaube ich, auch einige Mannschaften in Österreich versucht haben, dieses Angriffspressing von Salzburg ein bisschen zu übernehmen, zu kopieren, teilweise auch Trainer aus Salzburg geholt haben. Und trotzdem hat das dann nicht überall funktioniert.
Ja, das funktioniert nicht immer. Eine Pressing-basierte Philosophie, da müssen einige Dinge zusammenpassen. Da muss der Kader und da müssen die Spieler so passen, dass man das auch ausführen kann. Die richtigen Spielertypen braucht man dafür. Bei Salzburg kommt natürlich hinzu, dass die individuelle Klasse natürlich alles andere überragt. Also auch das perfekte System der ersten Verfolger muss nicht aus, also reicht dann oft nicht aus. Aber es hat in der Vergangenheit sicher einige Trainer gegeben, die versucht haben, ein pressing-orientiertes System zu etablieren, aber dann gescheitert sind aus mehreren Gründen. Ja, es ist natürlich auch man muss viele Spieler erst darauf einstellen, wirklich permanent drauf zu gehen. Du brauchst auch laufstarke Spieler, das ist sicher auch ein Punkt. Also manche Spieler können sich an so eine Situation gewöhnen, manche nicht.
Da sind wir jetzt eigentlich eh wieder auch bei diesem Punkt. Die Spieler sind sehr entscheidend, was für ein System, was für eine Taktik ein Trainer überhaupt spielen lassen kann, oder?
Ja, also definitiv. Das ist ein wichtiger Punkt, der auch öfters angesprochen wird. Du brauchst die richtigen Spieler oder umgekehrt, du musst die Spielweise nach den Spielern ausrichten. Und da ist sicher auch ein Weg, den man gehen kann als Fußballverein, als Fußballmannschaft, dass man versucht, eine Art Spielphilosophie zu etablieren. Das heißt, ich habe eine Idee, wie in etwa die Mannschaft spielen sollte, und danach wähle ich die Spieler aus und danach wähle ich auch den Trainer aus. Und jeder Trainer hat natürlich seine eigene Handschrift, aber wenn jeder Trainer, nach jedem Trainerwechsel, ein Trainer kommt mit einer vollkommen anderen Sichtweise und der sagt, na, mit der Hälfte der Spieler kann er nichts anfangen und möchte wieder neue Spieler holen, dann entsteht halt keine Kontinuität und ja, ist alles immer wieder neu aufzubauen.
Wie würdest du die Rolle von Daten, von Videoanalyse, von Tracking beurteilen? Wie wirkt sich das auf Taktikanalysen auch aus?
Daten nehmen ja eine immer wichtigere Rolle im Fußball ein und in der Fußballtaktik. Das kennt man aus anderen Sportarten noch viel mehr, aber im Hintergrund natürlich noch viel mehr ist das im Fußball auch schon lange und mehr oder wichtiger, als vielleicht der Fußballzuschauer glaubt. Die Frage ist immer, wie setze ich Daten ein? Es gibt ja einige Beispiele. Also in der letzten Zeit ist ja der Expected Goal Wert sehr populär geworden. Oder
kannst du da den kurz erklären?
Ja, der Expected Goal Koeffizient, ist ein statistischer Wert, der soll erklären, wie torgefährlich eine Mannschaft ist und wie erwartbar ein Tor ist oder Tore von einer Mannschaft in einem Spiel. Also wird immer ein Spiel betrachtet und dann wird anhand eines Koeffizienten berechnet, wie wahrscheinlich es ist, dass die Mannschaft zum Torerfolg kommt. Das heißt, da wird gemessen, wie oft war die Mannschaft in der gefährlichen Zone, beim Strafraum, und konnte schießen aus einer aussichtsreichen Position. Und anhand dessen, also wie oft kam sie mehr oder weniger zu Torchancen. Und daraus wird ein Wert berechnet für beide Teams, wie wahrscheinlich es war, dass die Mannschaft ein oder mehrere Tore geschossen haben. Also das kann dann nach dem Spiel sein, eine Mannschaft hat 3-0 gewonnen, aber der Expected Goal Wert war 1-2 zum Beispiel. Meistens sind es natürlich Kommastellen dabei. Also es kann sein, dass eine Mannschaft sehr effizient agiert. Also da sieht man dann auch die Grenzen dieses Werts. Wenn eine Mannschaft wirklich alle Torchancen nutzt, während die andere Mannschaft mehrere Torchancen vergibt. Aber dann ist das trotzdem ein spannender Wert, weil dann sehe ich ja, okay, die sind vor dem Tor einfach kaltschnäuziger oder haben die besseren Spieler, Schussstärkeren oder abschlussstärkeren Spieler und haben deswegen gewonnen. Mhm. Und es gibt auch, und deswegen ist es auch ganz spannend, den anzuschauen. Passquoten hört man öfters. Die Passquote ist natürlich mit Vorsicht zu genießen, weil es immer darum geht, wo ein Spieler oder wo eine Mannschaft den Ball hat. Also eine Passquote in der eigenen Hälfte ist meistens höher, weil man weniger riskante Pässe spielt als in der gegnerischen Hälfte. Aber auch Mannschaften, die schon von hinten raus weite Bälle spielen, werden auch niedrigere Passquoten haben, weil die seltener ankommen als bei Mannschaften, die nur kurze Pässe spielen, die relativ sicher ankommen.
Das heißt, zusammengefasst hat das schon massiven Einfluss auch auf die neueren taktischen Analysen genommen.
Ja, definitiv. Also im Hintergrund, Mannschaften mit einem gewissen Budget haben einen Spielanalytiker im Hintergrund, der sich mit dem Trainer berät und jedes Spiel analysiert und das bespricht, ja, je nachdem, was die Spiel, wie die Spielausrichtung war. Und
in den Pausen werden ja auch zum Teil Videosequenzen gezeigt und Werte analysiert, oder?
Genau. Also da geht dann oft der Spielanalytiker, bespricht sich mit dem Trainer oder kommt in die Pause, in der Pause in die Kabine und dann wird vielleicht die eine oder andere Spielszene kurz durchgegangen, um das zu verbessern, wenn irgendwas ein Problem war oder wenn etwas gut funktioniert hat.
So, wir haben jetzt viel über grundsätzliche Taktik geredet. Willst du da noch was ergänzen?
Ich glaube, ein Aspekt, der mir jetzt noch einfällt, ist, das ist eine Grundlage, aber die habe ich sehr spannend gefunden, auch wie ich begonnen habe, mich mit Fußballtaktik zu befassen, wie viel hinter so einem Spielzug steckt. Also auch die Erkenntnis, dass das Passspiel ja das Passspiel ist die Grundlage des Fußballs. Und es wird ja oft davon geredet, dass es die genialen Passgeber im Mittelfeld gibt, die kreativ sind. Aber meistens oder immer gehört da auch mehr dazu, also wie sich die Spieler bewegen, wie sie sich positionieren, wie sie sich freilaufen. Es gibt ganz viele Freilaufbewegungen, wo man versucht, den Gegner zu täuschen, zum Beispiel. Oder wo man einen Gegenspieler woanders hinzieht, weil der sich dann der mitläuft. Und das gehört genauso dazu wie der geniale Pass durchs Loch. Der ist natürlich auch wichtig und den muss man beherrschen, aber da gehören meistens mindestens zwei Spieler dazu oder auch die gesamte Mannschaft, die sich so verhält. Also das Spiel ohne Ball, das ist ja auch etwas, auf das man bei Taktikanalysen sehr viel achten muss.
Du hast das eingangs auch erwähnt, die Taktik sorgt etwas dafür auch, dass es weniger nur um Einzelakteure geht, oder? Um herausragende Stars, sondern dass man das Ganze auch betrachtet.
Genau. Man kann natürlich sich Spieler anschauen, wie sie sich alleine verhalten mit dem Ball oder ohne den Ball, aber im Grunde geht es ja vor allem um die Mannschaft, wie sie sich als Ganzes verhält und als Kollektiv sich als Kollektiv verhält, taktisch, als Formation und so auch gegen individuell stärkere Mannschaften bestehen kann, wenn sie das gut umsetzt.
Gibt es von deiner Seite noch Empfehlungen vielleicht? Bücher, Videos, deine Kolumne sowieso? Ich habe gehört, wenn Ideen für die Kolumne da sind oder Feedback für die Kolumne, würdest du dich auch freuen?
Ja, ich würde mich sehr freuen über Feedback in jeder Hinsicht zu meiner Kolumne, also oder Anregungen, wie Dinge beleuchtet werden können oder welche Themen es gibt. Also freue ich mich immer und die sind immer willkommen. Empfehlungen gibt es von mir schon. Also ich lese, ich schaue nicht nur Fußball, sondern ich lese auch viel darüber und zu empfehlen sind die Geschichte der Fußballtaktik von Jonathan Wilson, der ja auch als Journalist tätig ist, also Artikel zum Beispiel am Guardian lese ich immer wieder, weil er auch Fußballtaktik auch so als Gesamtsicht, auch so Gesamtentwicklungen im Spitzenfußball betrachtet und auch Entwicklungen in der Premier League und neue Phänomene und das auch sehr spannend ist, aber auch Tobias Escher, der auch schon mehrere Bücher geschrieben hat zur Fußballtaktik, der aus der Spielverlagerungsecke kommt, also so richtige Spielanalyse betreibt und auch immer wieder interessante Analysen preisgibt, bei denen man sehr viel lernen kann. Es gibt auch in Österreich interessante Taktik-Blogs und Beiträge. Da wüsste ich jetzt nicht, wo ich beginnen soll. Gibt es doch einige. Und in England auch zu empfehlen ist The Athletic, Tifo Football, die auch auf YouTube Taktik-Analysen liefern, sehr fundiert und schaue ich mir auch gern an, auch mit als Video.
Okay, das sind einige. Ich sage nochmal vielen Dank, dass du heute uns in Sachen Taktik so viel preisgegeben hast. Ich sage vielen Dank, dass du bei mir im Podcast-Studio warst und alles Gute.
Danke.
Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat und Sie die Arbeit des Ballester unterstützen möchten, dann geht es am besten, indem Sie sich ein Abo nehmen. Oder Sie werden Mitglied im Ballesterer Supporters Club. Alle Infos dazu finden Sie unter shop.ballesterer.at. Und wenn Sie keinen Podcast mehr verpassen wollen, dann gibt es noch die Möglichkeit und die Empfehlung, dem Ballesterer Podcast auf der Plattform Ihres Vertrauens, sei das Spotify, Apple Podcasts oder was auch immer, zu folgen. Mein Name ist Simon Hirt, ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.